Gegen 7 Uhr abends verließ ich, nachdem ich Tee getrunken, die Poststation, deren Name mir entfallen ist. Ich weiß nur, dass es im Gebiete der Don Kosaken, irgendwo in der Nähe von Nowotscherkassk war. Als ich mich in Pelz und Wagendecke gehüllt neben Aljoschka in den Schlitten setzte, war es schon dunkel. Hinter dem Stationsgebäude schien es warm und windstill. Obwohl es gar nicht schneite, war kein einziger Stern zu sehen. Und der Himmel schien im Vergleich mit der weißen Schneefläche, die vor uns lag, ungewöhnlich tief und schwarz. Als wir die dunklen Silhouetten der Windmühlen, von denen die eine unbeholfen ihre großen Flügel bewegte, und das Dorf hinter uns hatten, bemerkte ich, dass der Weg beschwerlicher und schneereicher wurde. Der Wind begann mir heftiger in die linke Seite zu blasen, die Mähnen und die Schweife der Pferde auf die Seite zu wehen und den von den Kufen und Hufen aufgewühlten Schnee trotzig emporzuwirbeln und davonzutragen. Das Schellengeläute klang leiser, ein kalter Luftstrom drang mir durch irgendeine Öffnung im Ärmel in den Rücken und ich musste an den Rat des Stationsaufsehers denken, die Reise lieber aufzugeben, um nicht die ganze Nacht ohne Weg umherzuirren und vielleicht noch zu erfrieren. »Dass wir uns nur nicht verirren«, sagte ich zum Fuhrknecht. Da er mir aber keine Antwort gab, stellte ich meine Frage deutlicher. »Werden wir die Station erreichen, Kutscher? Werden wir uns nicht verirren?«
»Gott weiß«, gab er mir zur Antwort, ohne den Kopf zu wenden. »Sie sehen ja selbst, was für ein Gestöber aufsteigt. Vom Weg ist nichts zu sehen. Herr Gott!«
»Sage mir doch lieber, ob du mich zur nächsten Station zu bringen hoffst oder nicht«, fragte ich weiter. »Werden wir hinkommen?«
»Wir werden wohl hinkommen müssen«, sagte der Fuhrknecht. Er sprach noch weiter, ich konnte ihn aber im Winde nicht verstehen. Ich hatte keine Lust, umzukehren. Doch auch die Aussicht, die ganze Nacht bei Frost und Schneesturm in diesem Teil des Don-Kosakenlandes, einer völlig nackten Steppe, umherzuirren, schien mir wenig verlockend. Außerdem gefiel mir mein Kutscher nicht recht, obwohl ich ihn im Finstern nicht genau sehen konnte, und ich hatte zu ihm kein Vertrauen. Er saß genau in der Mitte des Bockes und nicht seitwärts, wie Kutscher sonst zu sitzen pflegen. Er war von übermäßigem Wuchs, seine Stimme klang träge, und auf dem Kopfe hatte er keine richtige Kutschermütze, sondern eine ihm viel zu große, die immer hin und her rutschte. Auch kutschierte er nicht auf die richtige Art. Er hielt die Zügel mit beiden Händen wie ein Lakai, der aushilfsweise die Stelle des Kutschers vertritt. Doch der Hauptgrund meines Misstrauens war, dass er sich ein Tuch um die Ohren gebunden hatte. Mit einem Worte, der ernste, gekrümmte Rücken, der vor mir ragte, wollte mir nicht gefallen und verhieß mir nichts Gutes.
»Ich bin dafür, dass wir umkehren«, sagte Aljoschka. »Es ist gar nicht so lustig, sich in der Steppe zu verirren.«
»Gott im Himmel, diese Schneegestöber! Ich kann den Weg nicht sehen! Der Schnee hat mir die Augen verklebt!« »Gott im Himmel«, brummte der Fuhrknecht.
Wir waren noch keine Viertelstunde gefahren, als der Fuhrknecht die Pferde halten ließ, die Zügel Aljoschka übergab, die Beine mit großer Mühe aus dem Schlitten herauszog und sich auf die Suche nach dem Weg machte. Unter seinen schweren Stiefeln knirschte der Schnee.
»Was gibt's? Wo gehst du hin? Haben wir etwa den Weg verloren?« fragte ich.
Der Fuhrknecht gab mir aber keine Antwort. Er hielt den Kopf vom Winde, der ihm in die Augen peitschte, weggewandt und entfernte sich vom Schlitten.
»Nun, hast du den Weg gefunden?« fragte ich, als er zurückgekehrt war.
»Nein, nichts«, sagte er unwirsch und ärgerlich, als ob ich schuld daran wäre, dass er den Weg verloren hatte.
Er steckte die Beine wieder langsam in den Vorderteil des Schlittens und ergriff mit seinen hartgefrorenen Handschuhen die Zügel.
»Was werden wir nun tun?« fragte ich, als der Schlitten sich wieder in Bewegung gesetzt hatte.
»Was sollen wir tun? Wir werden aufs Geratewohl weiterfahren.«
Nun fuhren wir in kurzem Trab weiter, offenbar ganz ohne Weg. Bald durch tiefen Pulverschnee, in dem der Schlitten zu einem Viertel versank, bald über eine spröde, nackte Eisdecke. Obwohl es recht kalt war, schmolz der Schnee auf meinem Mantelkragen sehr rasch. Das Gestöber über der Erde wurde immer stärker, und von oben begann es, einzelne trockene Flocken zu schneien. Es war klar, dass wir Gott weiß wohin fuhren, denn als wir auch noch eine weitere Viertelstunde gefahren waren, hatten wir keinen einzigen Werstpfahl gesehen.
»Nun, was glaubst du?« fragte ich wieder den Kutscher. »Werden wir die Station erreichen?«
»Welche Station? Zurück werden wir wohl kommen können, wenn wir die Pferde frei laufen lassen. Sie werden uns schon zurückbringen.
Doch auf die nächste Station werden wir kaum kommen. Wir werden dabei höchstens den Tod finden.
»Wir wollen dann doch lieber umkehren«, sagte ich. »Was sollen wir auch riskieren?«
»Soll ich umkehren?« wiederholte der Kutscher.
»Ja, gewiss, kehre nur um.«
Der Kutscher ließ die Zügel los. Die Pferde begannen schneller zu laufen. Obwohl ich gar nicht gesehen hatte, wie wir umgekehrt waren, merkte ich doch, dass der Wind auf einmal von einer anderen Seite blies. Bald konnte ich schon durch das Schneegestöber hindurch die Windmühlen erkennen. Der Kutscher fasste neuen Mut und wurde gesprächig.
»Neulich fuhren Sie mit Retourschlitten von der anderen Station in solchem Schneesturm heim. Sie mussten in Heuschobern übernachten und kamen erst am Morgen nach Hause. Es war noch ein Glück, dass Sie auf die Heuschober stießen, denn sonst wären Sie wohl alle erfroren. Der Frost war stark. Der eine hat sich auch wirklich die Beine erfroren. Nach 3 Wochen ist er daran gestorben.«
»Jetzt ist es aber gar nicht so kalt. Auch der Sturm hat sich etwas gelegt«, sagte ich. »Werden wir vielleicht doch weiterfahren?«
»Warm ist schon, doch der Schneesturm. Weil wir jetzt zurückfahren, scheint's uns nicht so arg. Es stürmt aber ordentlich. Ich würde schon weiterfahren, wenn ich einen Kurier zu fahren hätte oder auf eigene Gefahr. So kann mir aber der Fahrgast erfrieren. Das ist beileibe kein Spaß. Wie kann ich vor euer Gnaden die Verantwortung tragen?«
In diesem Augenblick erklang hinter uns das Schellengeläute mehrerer Troikas, die uns rasch einholten.
»Es ist die Glocke der Kuriertroika«, sagte mein Kutscher. »Es gibt auf der ganzen Station nur ein solches Geläute.«
Das Geläute der vorderen Troika, das im Winde deutlich vernehmbar war, klang wirklich außerordentlich schön. Es war ein reiner, tiefer, etwas klirrender Ton. Wie ich später erfuhr, war dieses Geläute eine besondere Liebhaberei des Posthalters. Es waren im Ganzen 3 Glocken, die größte in der Mitte mit dem sogenannten tiefroten Ton und 2 kleinere, die auf eine Terz abgestimmt waren. Der Klang dieser Terz und der klirrenden Quinte klang in der wüstenleeren Steppe wunderbar schön.
»Es ist die Post«, sagte mein Kutscher, als die erste der 3 Troikas uns eingeholt hatte. »Wie ist der Weg? Kann man fahren?« rief er dem Fuhrknecht in der letzten Troika zu.
Jener schrie aber nur auf seine Pferde ein und gab meinem Kutscher keine Antwort. Kaum hatte uns die Post überholt, als auch schon das Schellengeläute schnell im Winde verhallte. Mein Kutscher schämte sich wohl ein wenig.
»Wollen wir doch weiterfahren, Herr«, sagte er. »Die Leute sind eben vorbeigefahren und ihre Spur ist noch frisch.«
Ich stimmte zu. Wir wendeten wieder gegen den Wind und schleppten uns durch den tiefen Schnee weiter. Ich blickte immer von der Seite auf den Weg, um die Spuren der Troikas nicht zu verlieren. Etwa 2 Werst waren die Spuren gut sichtbar. Dann konnte ich nur eine leichte Unebenheit unter den Kufen wahrnehmen. Schließlich konnte ich nicht mehr unterscheiden, ob ich die Spur oder eine vom Wind aufgewühlte Schneefurche vor mir hatte. Die Augen wurden bald so müde, dass sie die unaufhörlich unter den Kufen dahingleitende Schneefläche nicht weiter verfolgen konnten, und ich begann geradeaus zu schauen. Den 3. Werstpfahl sahen wir noch. Doch den 4. konnten wir unmöglich finden. Wir fuhren wie vorhin, bald mit dem Wind, bald gegen den Wind, bald nach rechts, bald nach links, und waren endlich so weit, dass der Kutscher behauptete, wir seien vom richtigen Wege nach rechts abgeschweift, ich erklärte nach links, und Aljoschka meinte, dass wir überhaupt zurückführen. Wir blieben wieder einige Male stehen. Der Kutscher streckte seine großen Beine aus dem Schlitten heraus und machte sich auf die Suche nach dem Wege, doch alles war umsonst. Ich stieg auch einmal aus, um festzustellen, ob dort, wo es mir schien, nicht doch der Weg liege, aber kaum war ich mit großer Mühe etwa 6 Schritt gegen den Wind gegangen und hatte mich überzeugt, dass überall die gleiche eintönige weiße Schneefläche lag und dass der Weg nur in meiner Einbildung existierte, als ich plötzlich den Schlitten aus den Augen verlor. Ich schrie, »Kutscher! Aljoschka!« Doch ich fühlte, wie der Wind mir meine Stimme direkt vom Munde wegriss und sie in einem Augenblick weit von mir davontrug. Ich ging zu der Stelle, wo eben erst der Schlitten gestanden hatte, doch der Schlitten stand nicht mehr da. Ich ging nach rechts und fand ihn wieder nicht. Ich schäme mich noch heute, wenn ich daran denke, wie durchdringend, laut, beinahe verzweifelt ich dann geschrien habe, »Kutscher!« während er 2 Schritt vor mir stand. Seine dunkle Gestalt mit der Peitsche in der Hand und der auf die Seite gerutschten großen Mütze war ganz plötzlich vor mir aufgetaucht. Er geleitete mich zum Schlitten.
Es ist noch ein Glück, dass es warm ist, sagte er zu mir. Wenn ein richtiger Frost kommt, sind wir verloren. Gütiger Gott im Himmel.
Lass die Zügel los, mögen uns die Pferde wieder zurückführen, sagte ich, nachdem ich wieder im Schlitten Platz genommen. Werden sie uns auch zurückführen? Was meinst du, Kutscher?
Sie müssen es wohl.
Er ließ die Zügel locker, hieb das Gabelpferd einige Male mit der Peitsche auf den Rücken, und wir fuhren wieder irgendwo hin. Wir fuhren etwa eine halbe Stunde. Plötzlich erklang vor uns wieder das mir bekannte Liebhabergeläute. Daneben bimmelten noch zwei andere Glocken. Jetzt kamen sie uns aber entgegen. Es waren die gleichen drei Troikas, die ihre Post bereits abgeliefert hatten und nun mit den Retourpferden, die hinten angebunden waren, auf ihre Station zurückkehrten. Die mit kräftigen großen Pferden bespannte Kuriertroika mit dem Liebhabergeläute fuhr schnell vor den anderen her. Auf dem Bocke saß ein Fuhrknecht und trieb die Pferde mit lauten Schreien an. In den beiden anderen Schlitten saßen je zwei Fuhrknechte. Ich hörte sie laut und lustig miteinander sprechen. Einer von ihnen rauchte eine Pfeife. Ein Funke, der im Wind aufflog, beleuchtete einen Teil seines Gesichts. Als ich sie sah, schämte ich mich, dass ich mich vorhin gefürchtet hatte, weiterzufahren. Auch mein Kutscher empfand wohl das gleiche Gefühl. Daher sagten wir wie aus einem Munde, »Wir wollen Ihnen nachfahren.« Bevor noch die letzte Troika an uns vorbeigefahren war, begann mein Kutscher seinen Schlitten umzuwenden. Er machte es sehr ungeschickt und geriet mit der Fehmerstange mitten in die hinter den Troikas angebundenen Pferde. Ein Dreigespann scheute, riss sich los und lief davon.
»Du schieläugiger Teufel! Siehst gar nicht, wohin du wendest! Mitten in die Leute hinein! Lass dich der Henker!«
schimpfte mit heiserer, zitternder Stimme einer der Fuhrknechte, ein kleiner, alter Mann, soviel ich nach seiner Stimme und Gestalt schließen konnte, der in der letzten Troika saß. Er sprang rasch aus seinem Schlitten und lief den Pferden nach, wobei er fortfuhr, roh und derb auf meinen Kutscher zu schimpfen. Die Pferde ließen sich aber nicht einfangen. Der Fuhrknecht lief ihnen nach, und in einem Augenblick waren Pferde und Fuhrknecht im weißen Nebel des Schneesturms verschwunden.
»Wassili, bring den Falben her! Ich kann sie sonst gar nicht einfangen!«
hörte man seine Stimme. Einer von den Fuhrknechten, ein auffallend großer Kerl, sprang aus seinem Schlitten, band schweigend sein Dreigespann los, stieg, sich am Geschirr festhaltend, auf eines der Pferde, sprengte über den knirschenden Schnee in kurzem Galopp davon und verschwand in der gleichen Richtung. Wir fuhren aber mit den beiden anderen Troikas dem Kurierschlitten nach, der mit Schellengeläute in vollem Trab vorauslief.
»Der glaubt wohl, dass er sie einfängt«, sagte mein Kutscher von dem, der den Pferden nachgeeilt war. »Wenn das Pferd nicht sofort zu den anderen Pferden gegangen ist, so ist es ein übermütiges Pferd. Es kann den Mann so weit vortragen, dass er keinen Weg mehr zurückfindet.«